Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Ulysses-Podcast hier aus den Kellergewölben in Waldems. Wir haben heute sowohl ein neues Team als auch ein ganz neues und sehr, sehr frisches Thema. Ich bin der Markus, ihr kennt mich vielleicht aus unseren Streams oder ansonsten auch von den Conventions. Dabei haben wir heute den Thomas Michalski. Der Thomas ist unser Chef-Layouter. Sag doch mal was, Thomas.
Ja, hi. Ich bin primär der Chef-Layouter, aber mache gelegentlich auch andere Dinge in der Firma. Und das wird den Bogen zurück zu dem schlagen, worüber wir heute reden.
Absolut korrekt. Und dann als drittes noch mit am Tisch haben wir den Kai Großkort, einen unserer inzwischen sehr langjährigen festen Übersetzer. Hallo Kai.
Hi, hallo. Ja, tatsächlich bin ich so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser bei Ulysses, was Übersetzungen und Lektorate und so weiter angeht.
Aus allen Sprachen, muss ich ja sagen. Also das, glaube ich, weiß auch kaum jemand, dass du tatsächlich aus allen möglichen Sprachen hin und her übersetzt. Ganz viel inzwischen auch mit technischer Unterstützung.
Korrekt, ja.
Das könnten wir sogar noch mal eine eigene Podcast-Folge, glaube ich, draus machen. Das dürfte durchaus interessant sein.
Wahrscheinlich, ja. Da tut sich eine ganze Menge.
Schön. Ihr werdet euch vielleicht fragen, jetzt sitzen die drei komischen Typen da zusammen, alle mit Bart, aber was genau wollen die uns jetzt eigentlich erklären und erzählen? Heute geht es um ein Rollenspiel, das es schon eine ganze Langeweile draußen im Markt gibt, das sehr, sehr, sehr viel Begeisterung hervorgerufen hat, unter anderem auch bei uns. Und für das wir jetzt die deutsche Lizenz bekommen haben. Und zwar geht es um Tales from the Loop. Das ist großartig, oder?
Auf jeden Fall. Das ist ein Spiel, das seit es da draußen, also per Crowdfunding und drumherum irgendwie auf sich aufmerksam gemacht hat, meine Aufmerksamkeit hatte und dass ich mir dann auf Englisch auch relativ zügig zugelegt habe, dass ich auch selber spiele und von dem ich halt lange angenommen habe, dass ich es vor allen Dingen spielen würde. Aber wie manchmal einem Dinge ja doch entgegenfallen, das dann tatsächlich seinen Weg zu uns gefunden hat für den deutschen Markt.
Durchaus, ja. Ich habe das auch schon eine ganze Weile in der Hand, auch wenn ich jetzt noch nicht selber zum Spielen gekommen bin, aber ich habe es gesehen und ich wusste, das ist sofort right up my alley. Und als Kind der 80er ist das auf jeden Fall was einen sofort begeistert, definitiv.
Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, gerade dieses Kind der 80er. Ich glaube, da werden wir heute noch ein, zwei Mal drauf eingehen. Ja, bei mir war es ganz genauso. Ich habe das gesehen auf Kickstarter, als das überhaupt announced wurde und war sofort völlig weggebeamt davon. Also das ist mir schon lange in der Weise nicht mehr passiert. Und umso begeisterter war ich, als dann tatsächlich Free League auf uns zugekommen ist und nachgefragt hat, sag mal, habt ihr nicht Interesse, die deutsche Version von dem Rollenspiel zu machen? Weil das tatsächlich auch zu den Spielen gehört, die ich sehr aktiv verfolgt habe, alles gelesen habe, wo ich danach auch hingegangen bin und habe mir auch die Bildbände dazu geholt, auch für die nachfolgenden Sachen und so. Das ist schon großartig.
Vielleicht sollten wir einfach mal kurz damit beginnen, was das Spiel eigentlich ist, weil möglicherweise hören uns ja Leute zu, die noch nicht drüber gestolpert sind. Tales from the Loop ist ein schwedisches Rollenspiel von Free League, wie gerade schon gesagt. Und der ultrakurze Elevator-Pitch ist vermutlich zu sagen, das ist quasi das Stranger-Things-Rollenspiel, auch wenn das nicht so ganz korrekt ist. Aber viele der Elemente sind schon drin. Es sind dieses Motiv von Kindern, die auf Fahrrädern in Abenteuer rausfahren, komische, übernatürliche Dinge in einer 80er-Jahre-Alltagsumgebung im Grundregelwerk, wahlweise in Amerika oder eben tatsächlich in Schweden. Und darauf aufbauend dann halt ein ganzer Hintergrund, begleitet von wirklich coolem Artwork.
Ein Rollenspiel in den, wie es sich selbst nennt, in den 80ern, die es nie gab.
Ja.
Sprich, wir haben so ein paar Elemente in diesem typischen 80er-Jahre-Gefühl, die es zu so einem Retro-Sci-Fi-Ding machen bis zu einem gewissen Grad.
Genau, es ist so ein bisschen die fiktive Zukunft von gestern oder so. Es sind die 80er Jahre mit grundsätzlich den Sachen, wie wir die halt kennen, mit irgendwie Musikkassetten und mit modischen Fragwürdigkeiten und halt tatsächlich halt auch keinen Handys und dem ganzen Kram, sondern eben auch so ein bisschen die Zeit, in der viele, vermutlich auch von euch, ihre Jugend verbracht haben. Aber dann so ein paar abgefahrene Sachen mit mysteriösen Kühlturm, mit irgendwie dem titelgebenden Loop, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen können, aber auch mit teilweise mit Robotern und mit abgefahrener Magnettechnik, die Transporte und so weiter beeinflusst. Und ja, darauf aufbauend dann halt, es ist ein eigenes Setting, in dem man sich sehr zu Hause fühlen kann, das einen aber immer wieder überraschen kann mit Facetten, die neu sind.
Ich bin auch tatsächlich ziemlich beeindruckt davon, wie Free League es geschafft hat, quasi dieses Artwork, was ursprünglich quasi den Anstoß gegeben hat, die Inspiration dafür gegeben hat, das Artwork von Simon Stollenhag, und daraus quasi eine in sich geschlossene, zusammenhängende, atmende Welt geschaffen haben.
Gerade auch im Hinblick darauf, dass das eine rollenspielerfahrbare Welt ist. Mhm. Und darin, finde ich, liegt eigentlich die größte Errungenschaft, die Free League hinbekommen hat. Weil bei den meisten anderen Spielen, die ich kenne, die auf sowas beruhen, ist es dann so, dass das genommen wird und dann wird das Feeling vielleicht rübergebracht. Aber dann fragt man sich einfach auch gerne so, und was spiele ich jetzt hier eigentlich? Also was soll ich hier drin genau spielen? Weil nachdem ich mir das Rollenspiel geholt habe, habe ich mir tatsächlich auch die Artbox hergeholt und habe das durchgelesen und muss sagen, es war total faszinierend. Aber ich wäre noch nicht zwingend darauf gekommen, daraus diese Abenteuer zu schreiben, die sie dann gemacht haben. Und die sind ja für sich genommen allein, es schon völlig wert, gespielt zu werden. Das ist total faszinierend. Und das Artwork ist hintergrundgebend. Das Artwork atmet eine unglaubliche Atmosphäre. Und das ist sowieso etwas, ja, am Anfang habe ich mich gefragt, ob das Fotos sind. Also es hat einen Moment gedauert, bis ich wirklich realisiert habe, dass gerade das auf dem Cover, ich war der festen Überzeugung, dass das ein bearbeitetes Foto ist. Nein, das ist alles gemalt. Das ist totaler Irrsinn. Aber Free League hat das genommen, hat das komplett adaptiert, dieses ganze Feeling rübergerettet und dann noch eine weitere Ebene draufgepackt. Weil dieses ganze Mystery, wir werden ja mit Sicherheit auf die Mysterien und so weiter auch noch eingehen, das ist eigentlich tatsächlich von Free League dazugepackt worden und man muss sich wirklich das Original ansehen, um zu realisieren, dass das nicht von Anfang an dabei war, weil es sich so natürlich anfühlt.
Ja, es gibt so ein paar Anzeichen, die Andeutungen im Artwork, die sie genommen haben und das draufgebaut haben. Weil wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man hier und da den einen oder anderen Dinosaurier zum Beispiel.
Aber mit einer ganz anderen Erklärung.
Richtig, genau.
Weil das ist nur eine Geschichte, die ein Junge erzählt hat und das ist natürlich totaler Quatsch und sowas. Ja.
Aber ist es das?
Ja, schön, Kai, sehr gut.
Aber um nochmal auf das Cover zurückzukommen, ich stehe ja ohnehin auf Cover, die Heldengruppen zeigen, also ich glaube, da bin ich einfach auch DSA geprägt oder so. Ich mag einfach diese Idee von einem Motiv, wo du halt irgendwie dir vorstellen kannst, was für ein geiles Abenteuer ist, das die da gerade erleben. Nur, dass das hier nicht irgendwie Ritter sind oder so irgendwie, was weiß ich, Cyberpunk, Shadowrunner, irgendwas, sondern das sind halt Kinder mit teilweise sehr unpraktisch aussehenden Rucksäcken, wie man die halt so getragen hat, und Anoraks und Fahrrädern, und die gucken halt in die Ferne und in dieser Ferne ragen diese enigmatischen Kühltürme im Dunst auf, und das ganze Bild strahlt auch, ich finde, so ein skandinavisch kaltes Wetter aus, was halt auch nochmal mit reinspielt, und obwohl auch in dem Buch auch Sommerabenteuer drin sind, halt einfach auch so das ganze Klima, was das mit sich bringt, das bringt so viel mit, und gleichzeitig steckt da für mich auch die Stärke drin, wie Markus schon gesagt hat, weil das ist zwar ein Cover, bei dem ich mir sofort denke, boah, das Abenteuer will ich erleben. Aber wo trotzdem noch eine Leistung drin ist, daraus auch wirklich ein Abenteuer zu machen. Weil meistens ist eine gute Idee ein guter Anfang, aber Rollenspiel lehrt ja doch, dass man mehr braucht, um tatsächlich Sitzungen zu füllen. Und das Buch ist proppevoll mit guten Ideen, um Sitzungen zu füllen.
Gleichzeitig, wo du das Cover ansprichst, stellt es auch quasi dar, wie man dieses Spiel generell handhaben kann. Dass nämlich der Einstieg sehr leicht fällt, weil jeder kann sich dran erinnern, wie seine Kindheit war. Und wenn man das quasi als Einstiegspunkt nimmt, um Charaktere zu erschaffen und dann eben von dort ausgehend so ein bisschen ins Übernatürliche oder was auch immer dann letztendlich dahinter steckt zu gehen, macht es auch, ja, es ermöglicht den Einstieg für Spieler sehr leicht.
Ich glaube, wir sollten an der Stelle aber vielleicht noch mal einen kleinen Tick zurückgehen, weil wenn ich jetzt das Spiel nicht kennen würde, würde ich mich immer noch fragen, so, ihr habt erwähnt, da gibt es den Loop und so. Also, das heißt, wir haben so ein bisschen die Atmosphäre jetzt erkundet. Wir wissen, dass das Artwork die Atmosphäre einfach nochmal in einer einzigartigen Weise unterstützt. Aber wo befinden wir uns und was kann ich mir eigentlich darunter vorstellen?
Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, man spielt diese Kinder in dieser Zukunft, in diesen 80ern, die niemals waren. Und grundsätzlich geht es halt davon aus, dass die Charaktere in einem Gebiet sind. Wie gesagt, es gibt ein schwedisches und ein amerikanisches Setting grundsätzlich im Regelwerk, wo halt in der Nähe dessen, wo die Charaktere wohnen, im Endeffekt irgendeine Teilchenbeschleunigereinrichtung sich befindet, der Loop. Und davon ausgehend Weirdness passiert. Dahingehend ist vielleicht die Stranger Things Analogie gar nicht so verkehrt, weil halt auch da, die wohnen halt in Hawkins, Indiana, und da gibt's halt auch eine Forschungseinrichtung und so. Ich finde, der Unterschied hier ist, dass es ein bisschen präsenter ist. Diese fetten, mysteriösen Kühltürme, die auch auf dem Cover sind, die sehen die Kinder halt auch. Und ja, wie gesagt, das ist halt so das Grundsetting. Wir sind in den 80er Jahren und fast in unserer Welt.
Und die Idee dahinter ist auch, dass es ein stereotypes Setting quasi ist. Also wahrscheinlich jeder, der in den USA im Speziellen oder im Westen im Allgemeinen in den 80ern aufgewachsen ist, erkennt dieses Gefühl wieder von dieser amerikanischen Kleinstadt. Oder jeder, der so ein bisschen im skandinavischen Raum unterwegs war, erkennt dieses typische Vorstadtleben in diesem schwedischen Setting wieder. Und dementsprechend ist das ja auch wieder so ein Ansatzpunkt, in den man leicht reinkommt.
Ja, auf jeden Fall. Und also ich bin ja auch Dorfkind und insofern kann ich mich da auch gut mit identifizieren. Es ist, wenn man das schwedische Setting wählt, finde ich auch in vielem durchaus nachvollziehbar, auch für uns als Deutsche jetzt irgendwie als Setting. Die Namen sind teilweise eine Herausforderung. Wir haben uns da in der Gruppe sehr schnell darauf geeinigt, dass wir einfach davon ausgehen, dass wir das schon richtig aussprechen und gar nicht hinterfragen, was wir da gerade brechen. Weil Schwedisch ist halt schon eine freakige Sprache. Aber man kann sich da relativ gut reinfühlen tatsächlich. Und das ist auch heute noch manchmal, wenn ich so durch einen Ort gehe und sehe da halt irgendwie drei Kinder auf dem Fahrrad langfahren, frage ich mich halt auch, was für ein Abenteuer die gerade erleben. Weil das, und wenn man diesen Gedanken auch noch kennt und wenn man sich damit so ein bisschen anfreunden kann, dann ist man, glaube ich, auch sehr schnell an dem Punkt, wo man sich Charaktere erschaffen kann. Und wenn man nicht an dem Punkt ganz ist, bietet das Buch aber auch durchaus durch, sagen wir mal, charakterklassenartige Archetypen ein gutes Fundament, um sich da auch wieder reinzugrooven. Also das Spiel ist relativ gut darin, einem auch die richtigen Ideen zu geben.
Was mich auch völlig fasziniert hat an dem Spiel, ist die Leichtigkeit, mit der man tatsächlich diesen Band lesen und auch nutzen kann. Also normalerweise sind Rollenspiele ja durchaus nicht jetzt unbedingt zwingend das einfachst zugängliche Medium, weil man sich erstmal wirklich tief reinfuchsen muss und dann hat man eben weite Regelteile und dann fühlt es sich alles irgendwie tatsächlich ein bisschen an wie Lernen, ohne dass ich das damit kritisieren möchte. Aber dieser Band hat also eine unfassbare Leichtigkeit, unterstützt durchaus für mich persönlich durch das Artwork, aber auch durch die Welt, einfach dieses 80er, wo man einfach nur dann gesagt bekommt, so okay, versetz dich zurück in deine Kindheit oder in das, was du erlebt hast, aber mit so vielen spannenden Elementen, so ganz viele Easter Eggs, wenn sie da Dinge aufführen wie typische Filme, die Kinder in dieser Zeit schauen und man sich da dabei erwischt, wie man diese Liste durchliest und man braucht eine Viertelstunde, bis man mit den Gedanken so weit durch ist, dass man die für sich sortiert hat mit seinen Erinnerungen, die man an diese Filme verbindet. Aber eben auch tatsächlich, was das Regelsystem angeht, weil das Regelsystem ist ja extrem zugänglich, extrem schnell und auch sehr, sehr einfach.
Ja, es ist ein W6-Pool-System. Man würfelt eine Anzahl von W6en und die Sechsen, die man gewürfelt hat, zählen als Erfolg. Das ist im Prinzip der ganze Kern des Systems. Es funktioniert erfreulich, unkompliziert irgendwie, was die ganze Verkettung betrifft. Also es gibt nicht viele einander bedingende Sachen, dass man irgendwie groß rechnen müsste. Man hat halt eine Zahl stehen, einen Fertigkeitswert, einen Attributwert. Diese Anzahl würfelt man und gut. Es hat eine Reihe von Mechanismen, beispielsweise, man spielt ja Kinder von maximal 15 Jahren und abhängig davon, wie jung die Kinder sind, haben sie mehr Glückspunkte, was so ein bisschen symbolisiert, dass je mehr die kindliche Unschuld da noch irgendwie mitschwingt, je älter die werden, desto weniger, ja, fast schon übernatürliches Glück können sie anbringen. Aber im Kern ist es wirklich wie Sechser würfeln, Sechsen zählen und weiter gucken. Und die statistische Wahrscheinlichkeit, viele Erfolge zu würfeln, ist sehr gering. Ist halt bei einer 6 auf dem W6 recht einfach zu überschlagen. Und das System gleicht das halt dadurch aus, dass grundsätzlich ein Erfolg auch schon ein Erfolg ist. Und es hat ein paar ganz coole Mechanismen, beispielsweise, dass in der Gruppe Erfolge geteilt werden können. So, wenn geschlichen wird und einer schleicht gut, dann kann der andere quasi ein bisschen mitreißen und so. Das ist alles ganz nett. Aber wie gesagt, im Kern ist es vor allen Dingen ein einfaches System. Und was ich sehr mag, ist, dass es keine Lebenspunkte oder sowas gibt. Man kann eine Reihe von negativen Konditionen ansammeln, so verängstigt oder unter Schmerzen oder sowas. Und im Endeffekt muss man dann heilen, indem man zu einer Bezugsperson geht, die einem dann mal wieder so ein bisschen aufpäppelt. Und was weiß ich, wenn die Oma einem dann Tee und Kekse gegeben hat und so, dann ist man vielleicht auch wieder bereit, sich dem Abenteuer zu stellen. Und das finde ich eine sehr charmante Art, das Ganze zu lösen, weil ich zumindest würde kein Spiel machen wollen, wo dann irgendwie tatsächlich Kinder konstant in Lebensgefahr sind oder sowas. Und ich finde diese Mischung aus einer mechanischen Ausscheideoption, aber gleichzeitig halt keiner lebensbedrohlichen Situation eigentlich ganz cool.
Genau, also eins der grundsätzlichen eine der grundsätzlichen Prämissen des Spiels ist ja, dass die Charaktere, die Kinder nicht sterben können. Dass es immer noch dieses Abenteuerhafte hat, was dann eben quasi endet, wenn man bei Einbruch der Dunkelheit wieder zu Hause ist. So nach dem Motto.
Ja, und auch gerade die Verzahnung von der Mechanik, dem Hintergrund und der Atmosphäre hat eine Dichte, die ich persönlich so nicht erwartet hätte. Also das hat mich tatsächlich überrascht, weil gerade das, was ihr gesagt habt mit diesen Lebenspunkten, nicht vorhandenen Lebenspunkten, den Konditionen und entsprechend auch diese Bezugsperson und diesen Elementen, die es an einem mechanisch leicht machen, tatsächlich auch jenseits des Abenteuers die Geschichte und die Welt zu erkunden, auch die Familie zu erkunden, in der sich die Kinder bewegen oder halt auch das, was, wenn es vielleicht auch eine kaputte Familie ist, was für sie Familienersatz ist. Das heißt, da kommen noch ganz viele Elemente dadurch mit rein, bei denen sich die meisten anderen Rollenspiele aus meiner Erfahrung ziemlich schwer mit tun, jenseits von, oh, der Spielleiter sollte. Und hier wird es eigentlich mechanisch schon vorgegeben.
Ja, vor allen Dingen das alltägliche Leben, Everyday Life. Nebenbei, wir haben noch kein Glossar. Alle möglicherweise deutschen Begriffe, die ich hier um mich werfe, ziehe ich mir gerade aus dem Hut. Also nicht irgendwie davon irreleiten lassen. Aber dieses alltägliche Leben, es wird auch sehr stark sogar in den vorgefertigten Abenteuern sehr stark unterstützt, dass auch immer wieder gesagt wird, so zu Beginn des Abenteuers spielen mit jedem Charakter eine Szene aus seinem Alltag. Und das klang beim Lesen, war ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das finden soll, aber in der Spielpraxis ist das einfach super gut, weil es einfach dazu führt, dass die Charaktere, selbst wenn es im Spiel gar nicht so die große Rolle spielt, dass auch alle am Tisch eine Vorstellung haben, wo kommt der her und so. Und das passt ja auch zum Thema, weil die Jugendfreunde, die wir hatten, ich bin mir sicher, jeder von uns wusste auch, wie deren Eltern zumindest drauf sind. Und nur, weil man sie vielleicht erlebt hat, wenn man irgendwie den XY zum Spielen abgeholt hat, also oder zum Spielen da war oder so. Und dass man halt auch Eindrücke davon bekommt. Und dass das Spiel sich auch nicht scheut, da, sagen wir mal, problematischere Konstellationen mit zu unterstützen. Dass man halt nicht alle so Friede, Freude, Eierkuchen-Haushalte hat. Und dass die Tatsache, dass man ein Kind spielt, das natürlich auch nicht die Bewegungsfreiheit haben muss, wie wir Erwachsene das jetzt haben, dass das dadurch auch einfach nochmal präsent gemacht wird, ist halt ein weiterer Reiz, der mich an dem Spiel immer schon fasziniert hat.
Das Spiel macht das aber auch, oder das Buch im Speziellen macht das auch sehr clever, weil die meisten, die es in die Hand nehmen werden, werden wahrscheinlich Erwachsene sein. Und die saugen dann alles so Zeitkolorit, was so im Vorfeld quasi beschrieben wird, auch wie das Leben in den 80ern war, auch wie das Familienleben in den 80ern war, saugt man auf. Und dann, wenn man aber den Schritt zurück macht und seinen kindlichen Charakter macht, hat man das quasi rational im Hinterkopf, aber es beeinflusst einen dann, wie sich dieses Kind verhält. Und es verortet einen sofort in dieser Art von Welt. Und die 80er hatten ja eine relativ hohe Scheidungsrate zum ersten Mal in dieser Zeit. Und das wird auch tatsächlich thematisiert, dass der ein oder andere bei einem alleinerziehenden Elternteil aufwächst und so und das durchaus seine eigenen Probleme mit sich bringen kann.
Auch durchaus Schweden in den 80er Jahren ist ja auch politisch zumindest nicht der, also bringt durchaus auch ein gewisses Potenzial mit sich, einfach eine Rolle zu spielen und die Art und Weise, wie das Spiel dir einerseits Kontext bietet, aber auf der anderen Seite auch immer wieder daran erinnert, das sind Kinder und deren Perspektive ist irgendwie eine andere und es gibt auch in den Abenteuern teilweise so, dass bestimmte Dinge gerade im Radio gemeldet werden, zeitkolorittechnisch. Und die Art und Weise, wie das Buch es dir präsentiert, um das auch zu verorten als, ja, aber aus Kindersicht ist das halt so eine Nachrichtenmeldung über irgendwelche Leute, die halt irgendwo irgendwas gesagt haben oder sowas. Das ist halt eigentlich ganz cool, weil wenn man dann als erwachsener Spieler mit wissendem Auge, wissendem Ohr das Ganze aufnimmt, aber gleichzeitig das die Munition hat, um das halt als Spieler dieses Kindes auch umzusetzen. Und das, ja.
Was ich auch sehr in dem Buch schätze, ist, dass es eine Sache schafft, die ich vorher so nicht für möglich gehalten hätte, nämlich die Kombination aus Klischees, Archetypen und gleichzeitig Spannung. Also dieser ganze Band ist eigentlich alle Charaktere. Nehmen wir mal als Beispiel die typischen Charakterklassen. Die sind, oder Professionen, wie man es nennen möchte, sind eigentlich so die typischen Figuren, die man eben auch aus dieser Zeitgeschichte eben kennt, wenn man sich die entsprechenden Filme ansieht, wenn man die entsprechende Literatur liest. Und trotzdem fühlt es sich, so klischeehaft es ist, trotz all dem einfach extrem passend und spannend an, weil sie sowohl bei der Charaktererschaffung das so gemacht haben, dass man innerhalb von kürzester Zeit sich da eben was bauen kann. Und es nimmt einen eben mit auf diese Reise, wo man sich entsprechend genau diese Figuren vorstellt. Also zumindest für mich, als jemand, der eben auch in der Zeit groß geworden ist, ich habe halt sofort 2, 3, 4 Figuren vor Augen, weil egal welchen von denen ich aufschlage, aus allen möglichen Quellen, die das darstellen und dann eben auch sofort genügend Abenteuercharakter mitbringen, weil der Computer-Geek zum Beispiel als solches ist ein ganz wichtiges, auch allein das Bild mit dem C64 im Arm. Also fix und fertig, ich mir das ansehe. Und ist ja per se jetzt nicht unbedingt so der typische Held, den man spielt. Und ich kenne andere Rollenspiele, die was Ähnliches versucht haben, auch gerne mit Kindern, die aber dann irgendwie leer und plakativ wirkten. Aha. Und hier ist jeder einzelne von diesen Rollen, die man übernehmen kann, ist spannend, weil eingebettet.
Ja, und es ist halt auch, also ich bin Jahrgang 83 zur Verortung, das heißt im Prinzip in der Zeit, als ich in dem Alter war, dass die Charaktere da haben, hatten wir schon 90er. Aber dadurch, dass ja auch viel unserer medialen Erfahrung, einfach auch dann die Filme aus den 80ern waren, schlägt das halt bei mir auch alles immer noch rein, so die Zurück in die Zukunft und so dieser Welt, die halt einfach unglaublich stilgebend waren oder auch prägend für mich waren. Und obwohl ich halt technisch gesehen die Epoche verpasst habe, ist es halt immer noch sehr, sehr präsent für mich. Und das sind Klischees, das sind Archetypen, das sind Tropes, die einfach sofort abrufbereit da sind und die hier trotzdem dann nochmal zu mehr gemacht werden.
Ja, also wer zum Beispiel, also ich bin Jahrgang 84, das heißt, ich habe es mitgemacht, wenn auch nicht so wirklich rational. Aber wenn man sich Dinge anguckt wie die Goonies zum Beispiel oder E.T. oder so Sachen wie Stand By Me oder der Breakfast Club, dann ist Tales from the Loop auch eine wunderbare Abbildung dieser Figuren. Mhm.
Absolut. Jetzt muss ich natürlich auch noch dazu sagen, ich bin Jahrgang 74, sprich, ich habe das tatsächlich miterlebt. Ich war mittendrin. Also für mich hat das dann vielleicht nochmal persönlich einen größeren Bezugspunkt. Also bei vielen von den Sachen beim Durchlesen, nur beim Durchlesen sind mir Erinnerungsfetzen durch den Kopf gewandert, an die ich mich die letzten 30 Jahre nicht mehr erinnert habe. Das war zum Teil schon creepy, gebe ich zu. Aber es hat einfach eine unglaubliche Dichte und dabei trotz allem diese Leichtigkeit. Also diese kindliche Leichtigkeit, die habe ich in diesem Buch gespürt und wiedergefunden. Also das ist eine riesen Errungenschaft. Ich kenne ganz, ganz wenig Spiele, die das auf so vielen Ebenen einfach richtig machen. Das ist schon sehr beeindruckend.
Es ist auch ein sehr vollständiges Spiel, das kann man ja auch einfach mal dazu sagen. Also wenn man alleine das Grundbuch sich nimmt, hat man halt alles an Setting und Regelwerk, was man braucht, sowohl für die schwedische als auch die amerikanische Kulisse sozusagen. Und dann hat man auch noch vier Abenteuer da drin, die halt hier Mysteries tituliert sind und ganz klassische Abenteuer sind. Und dazu auch noch etwas, das geht in die Setting-Beschreibung mit ein, was das Spiel Mystery Landscape nennt, was halt freier ist. Also die Abenteuer sind wirklich Abenteuer, die kann man spielen. In jedem Grundbuch decken vier Jahreszeiten ab, deshalb kann man relativ hübsch so ein Jahreslaufkampagne draus machen. Das ist auch das, was ich privat derzeit spiele. Aber man kann halt auch die Mystery Landscape nehmen und sehr viel offener mit dem Setting umgehen und die Charaktere auch tatsächlich vielleicht mehr auf Erkundung schicken und weniger so auf Episode der Woche gehen.
Wir könnten an der Stelle so ein, zwei Worte drüber verlieren, was diese Mystery Landscape ist. Im Grunde würde ich es beschreiben als so ein kleiner Sandkasten, wo man bestimmte Elemente drin verortet hat, die aufgesucht werden können von den Kindern. Und nun ja, wo hinter den Kulissen irgendetwas Übernatürliches passiert, was eben aufgedeckt werden will.
Ja, ich denke, im Grunde genommen sind sie wie eine Art von Kurzszenario-Beschreibung, die bei den kompletten Mysteries tatsächlich fertig durchbeschrieben sind mit einzelnen Szenen und einem Ablauf und einem Anfang, einem Mittelteil und einem Ende. Und da ist es tatsächlich eigentlich, hier hast du deine grundlegenden Szenario-Pitch, das ist das, was die Kids sehen können, feststellen können und das ist der Hintergrund dazu. Und was du dann für ein Abenteuer am Ende draus strickst, dass sie das komisch finden, dass drüben die Frau gegenüber irgendwie immer nur nachts die Rollläden hochmacht oder sowas dann dabei. Das ergibt sich dann im Endeffekt im Laufe des Spiels. Was sie auch als eine schöne Idee mit drin haben, ist, dass man das auch schön durchmischen kann. Mhm. Also die Hauptstory, diese Four Seasons, die ich auch großartig finde, tatsächlich als Main Story zu nehmen, wo man immer was hat, wo man hin zurückkehren kann, wo ja auch eine größere Geschichte erzählt wird. Die hängen ja auch miteinander wie eine Kampagne zusammen. Und aber auch gleichzeitig diese anderen Punkte drin lassen kann, sodass die Spieler auch die Möglichkeit haben, sozusagen die Welt zu erkunden und auch Dinge anzuspielen, aber nicht anspielen müssen. Also das ist so, glaube ich, der große Unterschied. Das kann man aufnehmen, wenn es einem gefällt, oder auch liegen lassen, wenn man es unspannend findet.
Ja, und was ich noch ganz charmant finde, in dem Abenteuer-Ergänzungsband Our Friends the Machines ist eine Rubrik drin, die sich Mixtape of Mysteries nennt. Und das sind im Prinzip Kurzabenteuer-Ideen und jede davon ist benannt nach einem 80er-Jahre-Liedtitel. So, also auch davon inspiriert tatsächlich. Und das fand ich noch eine nette Ergänzung. Das ist einfach, wenn man beispielsweise die Mystery Landscape nimmt oder wenn man auch eigentlich die Four Seasons Kampagne spielt und dann mal denkt, ach, könnte noch ein bisschen mehr sein, so nach 4 Abenteuern schon durch sein, ist irgendwie doof oder so, dann ist das eine ganz gute Idee, um das Ganze nochmal weiter anzureichern.
Ja, und jetzt haben wir aber am Ende noch eine große Frage. Ich möchte jetzt durchaus den Elefanten im Raum ansprechen, weil wir reden die ganze Zeit von Schweden, reden von Amerika, dass beides in diesem Buch mit drin ist und reden aber eigentlich über unsere Jugend, Kindheit, vorgestellte Kindheit in Europa in den 80ern in Deutschland.
Ja, die gute Nachricht ist, da geht was. Ich bin hellhörig geworden tatsächlich über La France des années 80, ein Band, den der französische Verlag, der die französische Ausgabe von Tales from the Loop macht, gemacht hat, über das Frankreich in den 80er Jahren. Und dann haben wir uns natürlich auch an Free League gewandt und haben gemeint, sag mal, geht da vielleicht auch was für uns? Und die gute Nachricht ist grundsätzlich, ja, das geht. Das müssen wir im Detail noch alles ausbaldovern natürlich, aber die Chancen stehen recht gut, dass da auch unsere konkrete Kindheit in Deutschland noch Niederschlag finden wird.
Also Deutschland mit einem eigenen Loop dann
auch. Genau.
Ich bin sehr gespannt, was da draus gekocht wird letztendlich.
Ja, wir werden uns da sicherlich noch sehr die Haare zerraufen, wo wir unseren Loop denn am besten hinlegen und was wir daraus machen können und was nicht. Und da werden sicherlich auch viele lokalpatriotische Stimmen aufkommen. Aber
was?
Aber nee, ich denke, dass da durchaus was sehr Cooles machbar ist. Und das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wirklich nach Deutschland zu bringen, als nur eine Übersetzung. Die Übersetzung ist schon geil und da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir das machen können. Aber die Idee, das halt auch noch erweitern zu können, ist halt unglaublich reizvoll.
Und das ist, glaube ich, auch die ideale Stelle, um mal ganz kurz zu erwähnen, dass du das ja tatsächlich auch ganz persönlich leiten und durchführen darfst als Redakteur für die Linie.
Nachdem ich ja schon mal ein Redakteursgastspiel bei den Handbüchern des Drachen 2 hingelegt habe, war das, als halt klar wurde, dass wir die Lizenz kriegen und ich glaube auch, als ich irgendwie relativ schnell über dich hergefallen bin mit irgendwie hier, die Franzosen haben das gemacht und wir könnten ja dies und jenes und das ging ja auch noch, ist das dann irgendwie bei mir gelandet und keine Frage, dass mich das derbe freut und Kai und ich haben ja auch irgendwie keine 2 Tage gebraucht, um uns im Skype zusammen zu rotten und schon mal über Glossardinge und so zu sprechen und dementsprechend, ja, ich bin sehr gespannt, was wir damit realisieren können. Ich bin guter Dinge, dass wir ein tolles Team haben, um das umzusetzen, auch die deutsche Adaption dann entsprechend. Und ja, wenn ihr Meinung dazu habt, könnt ihr euch ja natürlich gerne an uns wenden oder mich kontaktieren oder so. Aber wir planen jetzt erstmal die Details aus und melden uns dann, wenn wir eine konkrete Roadmap vor uns haben.
Jo. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mir das als Übersetzungsjob krallen konnte. Ich glaube, ich hab Markus schon genervt damit, bevor Free League uns überhaupt gefragt hat, dann hatte ich ihn gefragt, können wir das machen? Er so, weiß nicht, ich habe noch nichts gehört und so. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie schon das erste Fünftel so für mich selber übersetzt zum Spaß. und ja, ich bin ein bisschen verrückt, was das angeht, glaube ich.
Um das an der Stelle jetzt hier vielleicht als Schlusswort nochmal zusammenzufassen, die 2 sind wirklich mehr oder weniger buchstäblich über mich hergefallen. Also das war schon hoch amüsant. Das war auch für mich tatsächlich ein bisschen unerwartet. Wobei ich es mir hätte denken können mit deinem Hintergrund, Thomas, was 1W6 Freunde angeht, was ja tatsächlich eine Art von deutschem, zwar grundlegend sehr anderem, aber doch in dieselbe Richtung gehende Vorläufer ist.
Ja, wenn Tales from the Loop in einem technisch anderen Alternate History 80er Jahre Setting spielt, spielen die 1W6 Freunde halt in den 80er Jahren, die es nur in Jugendhörspielen gab. Das ist ja nochmal eine andere Ecke, ja.
Ja, aber tatsächlich ist die Verwandtschaft ja durchaus gegeben, sag ich mal. Die 80er als solches sind ja tatsächlich eine unglaubliche Zeit. Schön, dann hoffen wir doch einfach mal, dass ihr Spaß dran hattet und wir hoffen natürlich auch drauf, dass ihr genauso viel Freude daran habt, wenn ihr euch dann das Buch anseht. Wenn ihr noch Feedback zu uns habt, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lassen würdet, würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten euch weiterhin viel Spaß da draußen, spielt weiter und habt Spaß. Bis dahin. Ciao.
Adieu und ciao, ciao.